Herzlich willkommen beim Podcast Gebäudewende. Mein Name ist Pia Grund-Ludwig. Ich bin normalerweise als Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater Host dieses Podcasts. In dieser Episode übergebe ich aber an Oliver Barner von der KK-Redaktion aus dem Gentner Verlag. Er hat zwei Gäste. Von der Hochschule Karlsruhe Professor Michael Kaufeld über die Kältetechnik als Energiezentrale und im Anschluss Kevin Baumert, der ein Praxisbeispiel vorstellt. Ich übergebe nun an Oliver Barner mit seinen Fragen an Professor Kaufeld.
Kälteanlage und Kältetechnik, warum ist die eigentlich nicht weiter verbreitet in der allgemeinen Welt? Und die Wärmepumpe ist in einer allgemeinen Diskussion, aber das kann der Kältekreis ja schon länger. Wie kann er das grundlegend bewerkstelligen?
Also erstmal auf Ihre allererste Aussage, warum ist die Kältetechnik nicht bekannter? Die Herausforderung, die wir haben, ist, die beste Kälteanlage und die beste Klimaanlage ist eine, die ihre Arbeit tut, die man aber nicht sieht und die man nicht hört. Und gut ist. Und wo sollen die Leute dann her wissen, dass da eine aufwendige Technik dahinter steckt und eine ganze Branche mit vielen hunderttausend Arbeitsplätzen und sehr interessanten Aufgaben und Herausforderungen. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Und wenn ich schaue, wir machen viel mit Schülern und Schülerinnen zusammen, ja, Autos sehen die sehen Flugzeuge, die sehen Häuser, die wollen dann Autos konstruieren, Flugzeuge entwickeln oder ganze Städte planen. Aber fragen Sie mal die Kinder, da ist kein Kind dabei, was Kühlschränke entwickeln möchte oder Klimaanlagen bauen, weil die gar nicht wissen, dass es sowas gibt.
Und auch das, obwohl der Kühlschrank zu Hause steht, aber er wird halt nicht so richtig wahrgenommen.
Nee, das ist ja einfach nur, in der modernen Einbauküche ist der Kühlschrank ja sogar versteckt. Also da sehen Sie das ja gar nicht von außen. Da ist eine schöne Schranktür davor und gut ist. Und Wärmepumpen ist halt so im zweiten Teil von der Frage. Wärmepumpen gibt es ja schon ganz lang, weil ja jeder Kälteprozess hat eine kalte Seite und eine warme Seite. Nur traditionell nutze ich entweder die kalte Seite bei der Kälteanlage oder Klimaanlage oder ich nutze die warme Seite bei der Wärmepumpe. Aber dass beide Seiten genutzt werden, ist in der Vergangenheit eher selten gewesen. Aber wenn wir jetzt gucken, seit wann es Wärmepumpen gibt, schon seit über 100 Jahren. Und der erste große Boom war im Zweiten Weltkrieg, weil da Öl und Gas knapp war. Und dann haben manche Leute halt Wärmepumpen eingebaut. Ich weiß, in der Schweiz wurden damals viele Wärmepumpen eingebaut. Und der nächste Boom war in den 70er Jahren Ölkrise. Ja, und dann, nachdem das Ölembargo vorbei war und Energie wieder billig war und ohne Ende vorhanden, ist die Wärmepumpe im Wesentlichen wieder verschwunden und war so ein Nischenprodukt für Enthusiasten.
Kälteanlagen haben ja in der Vergangenheit mehr oder weniger ihre Abwärme, die sie raus aus dem Kühlgut gezogen haben, eigentlich in die Atmosphäre geblasen. Hat man nicht so richtig genutzt. Woran glauben Sie, liegt das?
Zum einen an den Kosten, weil ich natürlich dann mehr investieren muss, wenn ich die Wärme noch nutzen will, anstatt einfach nur einen luftgekühlten Rückkühler zu haben. Und zum anderen, weil zum Teil die Firmen oder die Gebäude, die halt die Kälte brauchen, nicht unbedingt gleichzeitig die Wärme brauchen und es dann kein vernünftiges Modell gibt, wie man das an die Nachbarn verkaufen kann. Wir haben zwei wunderschöne Beispiele hier in Karlsruhe. Das eine ist ein riesengroßes Reifenwerk. Fast in der Stadtmitte mit 1,5 Megawatt Kälteleistung. Die blasen 2 Megawatt in die Karlsruher Luft an Wärme, Sommer wie Winter. Drumherum sind 39 Gewerbebetriebe, die alle geheizt werden müssen. Ja. Und es liegt da sogar Fernwärme, weil die sind alle angeschlossen ans Rheinkraftwerk, wo Kohle verbrannt wird. Aber die könnten genauso gut die Abwärme von der Kälteanlage nutzen.
Man könnte eigentlich mit relativ kurzen Strecken die Wärme einspeisen, die jetzt frei die Natur beheizt.
Genau. Und ein anderes schönes Beispiel ist in Waldbronn, die Eisbahn, die ist ursprünglich geplant worden, dass die gesamte Abwärme der Ammoniak-Kälteanlage ein Freibad nebendran heizt. Und dummerweise ist aber das Freibad nie gleichzeitig in Betrieb mit der Eisbahn. Ja. Und die haben inzwischen da eine Energiezentrale gebaut, die umliegenden Gewerbebetriebe heizt.
Also die haben es erkannt an der Stelle und haben es und haben es angegriffen.
Und was man halt nicht machen darf, was fatal ist, was ich aus Dänemark kenne, ich habe 10 Jahre lang in Dänemark gelebt und gearbeitet und weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Dänemark war es so, dass die Wärme, die aus einer Kälteanlage genutzt wird und dann die Nachbarn abgegeben wird, dann noch hoch besteuert wird. Und dann ist natürlich der Anreiz komplett weg, ja. Also das ist ja ein Abfallprodukt. Und eigentlich müsste man dann froh sein von Seiten der Regierung, dass die Leute sich drum kümmern, dass diese Abwärme sinnvoll genutzt wird, um einfach die Treibhausgasemissionen runterzubringen. Aber wenn dann der Staat meint, er müsste das noch hoch besteuern.
Und das, obwohl für den Strom ja auch schon, der wurde ja schon besteuert. Ja, es ist ja alles schon einmal bezahlt worden an der Stelle. Ja. Und wenn ich so einen Abwärmestrom habe, vielleicht aus einer industriellen Erzeugung und kann den anderswo nutzen, wie würde sich das mal an so einem Beispiel jetzt in einem Gebäude oder in so einem Quartierskonzept nutzen lassen? Nahwärmenetz, Fernwärmenetz einspeisen, vielleicht in eine Größe einer Siedlung vielleicht?
Ja, also Sie haben genau die richtigen Stichworte geliefert. Ja. Nahwärmenetz, wenn direkt nebendran was ist oder was ich, Fernwärmenetz oder größeres Nahwärmenetz, dass man halt die umliegenden Betriebe erreicht. Und das Einfachste ist erstmal im eigenen Betrieb schauen, wofür kann ich die Wärme nutzen. Ja, das wird ja jetzt bei Supermärkten immer mehr gemacht. Wenn Sie sich anschauen, die CO2-Anlagen, die installiert werden, die können gleichzeitig die ganzen Kühlgeräte kühlen, die können aber auch den Markt klimatisieren und die können im Winter den Markt heizen.
Ja, aus der Tiefkühltruhe ziehen die Wärme raus und pumpen sie dann ins Warmwassernetz.
Genau. Ja, und wird im eigenen Markt. Und es gibt ja dann einen Hersteller in Deutschland, Wärmepumpenhersteller, der quasi das gleiche Konzept macht und sagt, okay, meine Wärmepumpe, die ja für die Gebäudeheizung ausgelegt ist, hat ja eine kalte Seite und braucht irgendwoher eine Wärmequelle. Dann nutzen wir doch einfach die ganzen Kühltheken und Tiefkühltheken als Wärmequelle für die Wärmepumpe.
Können wir eine konventionelle Heizung damit komplett ersetzen?
Es kommt darauf an, wie die Wärmequelle zur Verfügung steht, also wie die kalte Seite aussieht. Wenn die ganzjährig und im Winter bei genügend hoher Temperatur zur Verfügung steht, dann ja. Wenn ich aber mit die Wärmepumpe mir anschaue und heiz mit Außenluft und bin irgendwo in den Alpen oder im Norden von Norwegen, wo ich dann vielleicht im Winter auch mal minus 20 Grad habe, über längere Zeit, dann wird es schwierig. Wenn es kurzzeitig ist, egal. Aber wenn ich mir anschaue, die Temperaturen in den meisten Gebieten von Deutschland, da kann ich auch bei der Wärmepumpe im Winter gut die Außenluft nutzen, ohne Probleme. Aber Sie hatten ja gefragt mit der Abwärmenutzung. Und wenn ich jetzt eine Wärmepumpe habe, die rein die Abwärme nutzt, da muss ich mir halt anschauen, wie sieht der Prozess aus und was steht da an Wärme zur Verfügung, zu welchen Jahreszeiten, zu welchen Tageszeiten und wie kann ich das dann sinnvoll für die Wärme nutzen. Und wenn es nicht hundertprozentig zusammenpasst, gibt es ja die Möglichkeit, thermische Speicher einzusetzen. Ich kann ja auf der warmen Seite zum Beispiel Wasser nehmen und relativ große Temperaturspreizung haben. Und auf der kalten Seite kann ich normalerweise keine große Temperaturspreizung nutzen. Dann kann ich Phasenwechselmaterialien nehmen, wenn ich im Klimaanlagenbereich unterwegs bin mit Paraffinen, die bei 8 Grad oder 12 Grad ihren Schmelzpunkt haben. Und wenn ich bei tieferen Temperaturen unterwegs bin mit Eis. Ja, und reines Wasser gefriert bei 0 Grad und wenn ich dem Wasser noch irgendwas dazusetze, dann kann ich Eisbrei oder Eisslurry erzeugen und dann habe ich Temperaturen von minus 3, minus 5, die ich super für die Normalkühlung verwenden kann. Und da haben wir hier in Karlsruhe auch ein schönes Beispiel in der Hauptmensa vom Studierendenwerk am KIT. Da werden 90 Kühlstellen mit Eisbrei versorgt. Die haben 40 Kubikmeter Eisbrei-Speicher. Die Kälteanlagen laufen rein in der Nacht. Nachts ist die Temperatur in Karlsruhe, weil wir hier Kontinentalklima haben, in der Regel 15 Kelvin kälter als tagsüber. Und dadurch kann ich dann eben mit solch einer Anlage sogar Energie sparen, weil ich ja die Verflüssigungstemperatur nachts um 15 Grad runtersetzen kann. Wenn ich 15 Kelvin runtersetzen kann, ja, dann habe ich halt irgendwo zwischen, ja, 20-30% Energieeinsparung.
Klingt wunderbar. Müsste man nur auf einer größeren Skala anwenden können.
Genau.
Das ist dann eher eine Aufgabe für die Politik?
Oder auch für die Investoren. Also jetzt in diesem Fall, das Anlagenkonzept gibt es seit 1994. Das haben wir in Dänemark damals entwickelt. Also natürliche Kältemittel, Propan in der zentralen Kälteanlage, Eisbrei zur Kälteverteilung für die Normalkühlung und dann Satelliten, CO2-Anlagen für die Tiefkühlung. Haben wir als Idee 1994 skizziert, 1995 im Labor gebaut beim Dänischen Technologischen Institut. Und die erste Anlage weltweit, die wirklich genau so gebaut wurde, ist diese hier in Karlsruhe im Jahr 2013. Also es hat fast 20 Jahre gedauert. Und Sie schmunzeln jetzt, ja, aber überlegen Sie mal Elektroauto. Die ersten Elektroautos waren um das Jahr 1900. Da gibt es ein österreichisches Auto, Lohner Porsche, also von Porsche mitentwickelt. Und die damaligen Elektroautos fuhren schneller und weiter als Benzinautos, aber der Verbrennungsmotor hat dann das Rennen gemacht für 100 Jahre. Ja, und seit 2012 gibt es von einem amerikanischen Hersteller Elektroautos serienmäßig, ja, die jetzt langsam den Verbrenner verdrängen. Also das hat 100 Jahre gedauert.
Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, es gibt ja klimatische Grenzen, wo es einfach schwierig wird, das einzusetzen, wenn es wirklich zu kalt wird und ich mit Außenluft arbeiten möchte. Gibt es andere Grenzen, wo man es nicht einsetzen kann, außer wenn es jetzt wirklich zu kalt draußen wird mit dem luftgekühlten Luftkühler?
Also ich muss ja dann mir bloß was Intelligentes überlegen und dann funktioniert es ja auch bei den tiefen Außenlufttemperaturen. Ja, und dann nutze ich halt, was ich, vielleicht dann Wärme aus dem Erdreich oder mache mir eine Brunnenanlage. Also ich kann ja auch in Gegenden, wo es lange im Winter sehr kalt ist, eine Wärmepumpe nutzen. Ja, Schweden und Norwegen machen es ja vor. Und die Skandinavier haben aber auch im Vergleich zu Deutschland noch deutlich bessere Voraussetzungen, was den Strommix angeht. Und Dänemark hat ja die Gasheizung und Ölheizung komplett verboten. Also da geht nur noch Wärmepumpe. Aber Dänemark hat halt auch einen CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde elektrischer Energie, der für die Wärmepumpe noch deutlich vorteilhafter ist als in Deutschland. Also in Dänemark liegen wir aktuell im Jahresschnitt bei 120 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. In Deutschland 2022 bei 420. Und Dänemark macht es auch vor, wie es mit Speichern funktioniert. Ja, die machen große Mulden irgendwo in der Landschaft, legen die mit Folie aus, füllen das mit Tausenden von Kubikmetern Wasser, machen dann oben einen Deckel drauf. Das ist
eine riesige thermische Masse quasi irgendwo in der Landschaft.
Genau.
Wenn es um die Wärmeerzeugung geht oder die Wärmenutzung, auf welche Entwicklung in der Kältetechnik können wir uns denn freuen?
Also eine Entwicklung, die ich sehe, ist, dass das Wasser als Kältemittel sehr, sehr viel mehr eingesetzt wird, sofern ich keine Temperaturen habe unter 0 Grad, ist das ein super Kältemittel. Und die andere Entwicklung, die ich sehe, ist Öl, ölfreie Verdichter. Das Öl wird in der Kälteanlage im Verdichter gebraucht. Manche Ventile brauchen auch ein kleines bisschen Öl, zumindest momentan. Es wird aber ein Riesenaufwand getrieben, dieses Öl nach dem Verdichter aus dem heißen Kältemittelgas zu entfernen. Das funktioniert nicht immer vernünftig und dann landet das Öl halt dann doch in der Kälteanlage. Und gerade wenn ich Tiefkühlanlagen habe, dann kriege ich also im Laufe der Zeit ein bisschen Ölverlagerung und dann einen schlechteren Wärmeübergang. Ölfreie Verdichter. Und die gibt es in anderen Anwendungsfällen, gibt es die ja schon. Ja. Also zur Laserkühlung gibt es ölfreie Turboverdichter mit Gaslagern. Solche Entwicklungen, denke ich, werden kommen. Dann vermehrt eben Speicher einsetzen. Die Regeln, eine viel intelligentere Regelung. Darunter fällt unter anderem eben auch eine gleitende Verflüssigungstemperatur, dass ich bei Anlagen, wo ich halt die Abwärme nicht nutze, sondern das doch noch in die Atmosphäre abgebe, nicht als Anlagenbauer darauf bestehe, dass meine Verflüssigung ganzjährig bei plus 45 Grad liegt, wie es manche Leute noch machen. Und dann bei Kältemitteln, also den Irrweg der synthetischen Kältemittel verlassen. Also wir haben die FCKW haben 60 Jahre lang die Ozonschicht abgebaut. Die HFKW haben jetzt 30 Jahre lang zum Treibhauseffekt beigetragen. Und die HFO tragen inzwischen seit 10 Jahren über das atmosphärische Abbauprodukt TFA zur Wasserverschmutzung bei. Und das Fatale ist, wenn die Trifluoressigsäure des TFA einmal im Grundwasser drin ist, das ist über Jahrtausende, bleibt es drin.
Das sind die Ewigkeitschemikalien, die ja, so unglaublich stabil genau, sind, ja, dass sie sich nicht einfach zersetzen.
Ganz genau. Ja, und aktuell geht man davon aus, dass das TFA in der Konzentration, wie es im Wasser vorkommt bisher, für den menschlichen Organismus nicht schädlich ist. Ja, aber man hat auch 60 Jahre lang gedacht, dass die FCKW keine Auswirkungen haben, bis man dann drauf gekommen ist, okay, die machen halt die Ozonschicht kaputt. Und bei der Ozonschicht sehen wir jetzt, dank des Montreal-Protokolls, endlich eine Besserung. Ja, das Ganze ist wieder dabei, sich zu stabilisieren. Und man geht davon aus, dass in 20 Jahren die Ozonschicht wieder so ist, wie sie halt vor 100 Jahren mal war. Nur wenn das TFA über Jahrtausende in dem Wasser drin bleibt, dann ist das auch mit einem neuen Protokoll nicht innerhalb von 50 Jahren gelöst. Dann lieber drauf verzichten.
Professor Kaufeld, vielen Dank.
Gern geschehen. Vielen Dank für den Besuch.
Diese Art der Wärmebehandlung ist also erprobt, jedoch bisher wenig bekannt. Dabei wird sie vor allem durch die Entwicklungen der CO2-Technik bereits erfolgreich eingesetzt. Kevin Baumert ist Area Sales Manager beim dänischen Kälteanlagenhersteller Advansor. An einem Fallbeispiel hat er konkrete Zahlen für uns.
Kann man mit einer Kälteanlage natürlich kühlen, als auch die Abwärme nutzen und damit ein Gebäude heizen. Zum Beispiel eine Schule, wenn das eine relativ große Schule ist, eventuell sogar mit einem Schwimmbad dran, dann kann man das Ganze total vernetzen und nur mit einer Kälteanlage eben kühlen, klimatisieren, heizen.
Was wird denn da genau gekühlt, klimatisiert und geheizt?
Wenn dort eine Küche vorhanden ist, dann brauchen die kleine Kühlzellen, Klimatisierung der Räume, im Winter genau den Gegenteil. Das Schöne an einer Schule, wenn sie auch noch einen Schwimmer dabei hat, dann muss man ganzjährig entfeuchten. Und das eben auch im Winter. Und während des Entfeuchtungsprozesses muss man die Luft abkühlen, um danach wieder aufzuheizen. Und dazu wird eine Kälteanlage eben auch benötigt.
Und das ist auf der anderen Seite, das ist Wärme.
Das ist die Abwärme.
Jetzt ziehst du raus aus dem Schwimmbad, aus den Kühlzellen in der Küche. Jetzt hast du die Wärme in der Hand sozusagen im Kältekreis. Was machst du damit?
Das ist im optimalsten Fall. Ne? Also die Kühlzellen irgendwie noch aus dem Schwimmbad, noch ein bisschen Kälteleistung. Und wenn das eben nicht ausreicht, dann setzt man sich noch einen Außenverdampfer dazu, so dass man hier die Leistung erhöhen kann. Und das entscheidet man so, dass man eben genug Heizleistung zur Verfügung hat für das Gebäude. Damit hat man die Heizleistung oder beziehungsweise man kann die Heizleistung an über einen Plattenwärmetauscher dann ans Gebäude, ans Wasser abgeben. Und das eben auch mit einer hohen Vorlauftemperatur, die für alte Gebäude etc. benötigt wird.
Und was für eine Temperatur sprechen wir da?
Mit so einer CO2-Anlage können wir bis zu 85, 90 Grad Vorlauftemperatur gehen, ohne eben den COP wirklich nach unten zu ziehen. Da ist es sehr wichtig, dass wir eher eine niedrige Rücklauftemperatur haben. Die hohe Vorlauftemperatur stört uns gar nicht so sehr.
Die niedrige Rücklauftemperatur, okay. Vielleicht gehen wir da gerade ein bisschen zu tief in den Kältekreis, aber das musst du mir jetzt erklären.
Das ist tatsächlich gar nicht so viel Kältekreis, aber Rücklauftemperatur des Wassers sollte 45 Grad nicht überschreiten. Und wenn man die heutige Gebäudetechnik sieht, dann ist oft so 55 Grad Vorlauf, 35 Grad Rücklauf. Damit kann man schon relativ gut arbeiten. Früher war das eher 75 Grad Vorlauftemperaturen und dann eben irgendwas um die 55 Grad Rücklauf. Und da muss man dann so ein bisschen aufpassen. Da muss man schauen, ob man die Rücklauftemperatur nicht ein bisschen absenken könnte und dafür vielleicht die Vorlauftemperatur etwas erhöht, um eben die CO2-Anlage nutzen zu können.
Das heißt, die niedrige Rücklauftemperatur ist dann eigentlich wichtig, damit du überhaupt einen halbwegs guten COP hinkriegst? Oder wie ist das?
Zum einen das. Also die Rücklauftemperatur, die können wir rein technisch gar nicht so sehr überschreiten. Also 50 Grad ist so der Knackpunkt, wo uns dann auch die Hersteller der Plattenwärmetauscher dann irgendwann nicht mehr die Leistung nennen können. Und das ist eigentlich unser Problem. Also wir werden eine Leistung rauskriegen, wir wissen nur nicht welche. Ja. Aber 45 Grad im Rücklauf ist absolut machbar. Und das ist in den heutigen Gebäuden fast immer möglich.
Wenn ich mir die Diskussion um die Wärmepumpen anschaue, mit Flächenwärmetauschern, niedrigen Vorläufen und wie kriegen wir denn vor allen Dingen dann auch Legionellen in den Griff?
Genau.
Mit 85 Grad bist du ja super safe.
Mit einer CO2-Anlage ist das nicht das Problem. Also Legionellenschaltung für die Warmwasserbereitung überhaupt kein Problem. Das ist alles für die Propananlagen. Ja, da gibt es so ein bisschen die Probleme, wenn man die kleinen Wärmepumpen angeht. CO2-Anlagen, muss man sagen, sind noch nicht so weit verbreitet in den kleineren Wärmepumpenleistungen. Einfamilienhäuser, kleine Gebäude etc., da gibt es noch nicht so viele von, es gibt aber schon welche.
Ja. Von welchen Gebäudegrößen und Leistungen sprechen wir denn eigentlich so?
Wir haben uns dazu entschlossen, eigentlich so 150 bis 200 kW, das ist unsere unterste Grenze. Und dann nach oben hin ist es fast egal. Also wir bauen 5 Megawatt Wärmepumpen. Die Größe, die wir angeboten haben, sind so 25 Megawatt. Da geht es dann eher in die Richtung Fernwärme, Nahwärmenetze. Mhm. Ne? Also komplette kleine Nahwärmenetze versorgt oder Ortsteile versorgt mit einer Wärmepumpe. Wir haben jetzt ein Projekt, da ist wirklich ein Ortsteil, die haben gemeint, oder das ist eine kleine Gemeinde, die haben sich einen Windpark aufgebaut und dieser Windparkbetreiber kauft unsere Wärmepumpe, sodass sie den Strom schon direkt verbrauchen können an der Wärmepumpe und machen so ihre ganze Gemeinde komplett warm.
Die haben vor Ort den Windpark?
Die haben vor Ort den Windpark.
Machen ihren Strom, schicken den zur CO2-Kälte?
Richtig.
Und die macht daraus Wärme und Kälte, so wie sie es brauchen?
Ganz genauso.
Jetzt ist natürlich der COP so ein bisschen unser großes Steckenpferd. Wie sieht denn der aus? In, ich sag mal, verschiedenen Betriebsbedingungen.
Tatsächlich ziemlich gut. Also im schlimmsten Fall, wir können mit so einer CO2-Wärmepumpe können wir bei minus 20 Grad Außentemperatur arbeiten. Das ist natürlich in Deutschland, wird das seltenst benötigt. Für die Kälteanlage, die auch zum Heizen genutzt wird, würde ich eher den Seasonal Energy Performance Ratio nehmen. Also das heißt, wir nutzen ja Energie, um Kälte zu erzeugen und um Wärme zu erzeugen. Und das ganze Jahr über. Und wenn man das einfach mal sieht, also reingesteckte oder Kälteleistung und Heizleistung, die man bekommt, durch die reingesteckte elektrische Leistung, da kriegt man dann den SEPR raus.
Der COP ist natürlich mittlerweile ein recht bekannter Begriff, oder SCOP. Aber ich glaube, was weniger bekannt ist in der Allgemeinheit, ist der SEER oder der SEER-Wert.
Ja.
Und der ist ja für, im Grunde ist es der COP auf der anderen Seite, wenn man so will. Ne?
Ja,
das heißt, genau. Wie viel Kälteleistung kriege ich denn pro Watt elektrische Leistung raus?
Richtig. Ja.
So, und ihr rechnet jetzt die beiden Werte mehr oder weniger zusammen, weil ihr ja beide Aufgaben übernehmt.
Genau. Und im Endeffekt nutzen wir auch den COP. Ja, COP nur für eben beides. Also Kälteleistung plus Heizleistung durch elektrische Leistung. Und da liegen die Kälteanlagen, die auch zur Heizung genutzt werden, liegen bei 5 plus, also eher Richtung 6, das ganze Jahr über. Und weil man halt im Sommer kann man die Kälteleistung nutzen, im Winter die Heizleistung. Und es wird immer etwas genutzt und es wird sehr wenig verschwendet. Ja. Und das ist eben, wenn wir eine reine CO2-Wärmepumpe nehmen, dann liegen wir im Schnitt so bei 3,4 COP. So eine reine Wärmepumpe. Ja. Und das Ganze eben zusammengefasst mit einer Kälteanlage, dann sind wir eher Richtung 5 bis 6.
Kann ich mir eine CO2-Anlage in den Garten stellen für mein Haus, ein Familienhaus?
Fürs Einfamilienhaus, es gibt Hersteller aus Japan, ja, die machen CO2-Wärmepumpen, kann man sich in den Garten stellen. Unsere Leistung würde ich mir jetzt nicht in den Garten stellen. Da braucht man dann schon einen kleinen Maschinenraum.
Die Technik ist einfach anspruchsvoller und aufwendiger und komplexer. Gibt es da Schulungsbedarf?
Wenn jemand aus einer normalen Kältefirma kommt, noch nie CO2 angefasst hatte, dann würde ich sagen, sollte auf jeden Fall eine Schulung vorher passieren, bevor er eine Anlage anfasst. Weil es sind einfach höhere Drücke, man muss ein paar Dinge beachten etc. Und für die Heizungsbauer ist es, glaube ich, nochmal ein Riesenstep.
Wir sehen es ja jetzt bei den, ich sag mal, traditionellen Kältekreisen. Propan ist ja auch nichts anderes als ein traditioneller Kältekreis. Dann, der Schulungsbedarf ist da. Und genau, und wenn wir dann CO2 noch oben drauf setzen, ich glaube, dann ist das mit der Aufklärungsarbeit gar nicht so unwichtig.
Nee. Ich glaube, auch die Kälteanlagenbauer werden die nächsten Jahre genug zu tun haben mit Wärmepumpen. Weil die natürlichen Kältemittel werden die nächsten Jahre weiter eine Rolle spielen und da muss geschult werden.
Die PFAS-Regelung sagt und die F-Gas-Verordnung sagt, wir kommen da nicht drum rum. Und jetzt betreiben wir noch ein bisschen Aufklärung und die Schulung dazu. Und dann kriegen wir es hoffentlich hin. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für die Einblicke. Schön, dass du da warst. Danke.
Danke.
Sie hörten eine Episode des Podcasts Gebäudewende. Ihr Host heute war Oliver Barner, Redaktion KK, im Gespräch mit Michael Kauffeld und Kevin Baumert. Produktion Carolina Bergedick. Es hat Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie doch den Podcast Gebäudewende. Sie finden ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Kommentare gerne online oder per Mail an redaktion@geb-info.de.